Ich sage ein allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist der Podcast über die zweite Handball-Bundesliga. Das allerletzte Mal. Die Saison ist durch. Wir noch nicht ganz. Wir müssen noch drüber sprechen, was an diesem Wochenende an Entscheidungen passiert ist und sind, welche Entscheidungen gefallen sind. Unter anderem gab es eine Meisterschale. Und zwar für den Mann, der heute zu Gast ist. Der Mann heißt Niklas Weller. Zweimal diese Saison Spieler des Monats und nebenbei noch aufgestiegen mit Hamburg in die erste Bundesliga. Deswegen verabschiedet er sich auch natürlich standesgemäß aus dieser Liga, nämlich in diesem Podcast. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Moin Niklas.
Moin Vom, grüß dich.
Schön dich zu sehen. Du siehst erstaunlich fit aus, wenn ich das sagen darf, nach der vergangenen Woche.
Ja gut, wir hatten jetzt ja auch einen Tag jetzt auch schon wieder so ein bisschen den Sonntag, um wieder zu regenerieren und heute den halben Tag. Also ja, wir hatten einen ordentlichen Feiermarathon hinter uns, aber ja, wie es immer so schön heißt, wer feiern kann, muss auch arbeiten können. Also jetzt geht's jetzt wieder in Urlaub und da muss man auch ein bisschen erholt sein. Und die Erholung geht jetzt erst richtig los.
Ja, so ist es. Eine Stunde trennt dich quasi noch von der Erholung. Wir sprechen ein bisschen über das Wochenende. Ich finde es schon kurios, dass ihr einen Feiermarathon habt und dann gleichzeitig aber die längste Auswärtstour der Liga. Ist das da dann Vor- oder Nachteil?
Also, sie war fast ein bisschen lang, die Fahrt, muss ich sagen. Also, Hinfahrt war wahrscheinlich, wie es dann immer so ist, wenn die Fahrt sowieso schon lang ist, steht man auch viel im Stau. Das war, glaube ich, die schlechteste Anreise oder Hinfahrt, die wir in der Saison hatten, dadurch, dass der ein oder andere ja noch ein bisschen angeschlagen war, aber es ging ja dann auch sportlich zum Glück nicht mehr um so viel, von daher war das dann okay.
28-27, das Endergebnis in Bietigheim, für Bietigheim, Ergebnis zum Glück aus eurer Sicht, muss man sagen, Haken hinter, nicht mehr so ganz wichtig. Wie schwer ist die Meisterschale wirklich?
Ich hätte sie mir ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt noch. Ich weiß nicht, wir haben auch darüber gesprochen, ich schätze mal so 2-2,5 Kilo oder sowas wiegt die. Also es gibt, glaube ich, deutlich, deutlich schwerere Pokale noch in der Umlaufbahn, wenn man sieht teilweise, manche sich ein bisschen anstrengen müssen, das Ding überhaupt hochzubekommen.
Gratulation auf jeden Fall zum Aufstieg, zur Meisterschaft, zu einer tollen Saison.
Vielen, vielen Dank.
Da werden wir auch drüber sprechen, ausführlich. Gratulation geht auch raus an den TuS in Lübbecke, der an diesem Wochenende ja die Nerven behalten hat, sehr souverän gegen Ferndorf gewonnen hat. Für dich überraschend, dass es nicht Gummersbach wurde. Ich meine, in den letzten Wochen hat sich so ein bisschen dann abgezeichnet, weil Lübbecke dann doch immer vorgelegt hat. Aber es war ja noch so ein Zweikampf jetzt zum Schluss.
Ja, also für mich natürlich jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt nach dem letzten Spieltag nicht mehr überraschend. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich das Lübbecke jetzt nicht mein Leben lässt gegen Ferndorf daheim. Aber insgesamt, ja, über die Saison vielleicht schon überraschend. Also Lübeck ist jetzt auch nicht so super in die Saison gestartet oder für ihre Verhältnisse und Ansprüche vielleicht nicht super gestartet und war jetzt nicht die ganze Zeit unter den Top 3 vertreten, wogegen Gummersbach eigentlich ja immer da vertreten war. Und deswegen ist es vielleicht für die auch umso ärgerlicher, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Ja, zumal es eben auch so ein spannender Dreikampf dann war und danach ja schon viel Abstand war, sodass es dann ja wirklich sehr ärgerlich war, nur es nur einen getroffen hat, der dann nicht mit hoch konnte.
Das fällt wirklich auf. Also 56 zu 16 Punkte, sowohl Hamburg als auch Lübbecke und nur einen Zähler schlechter, Gummersbach, und dann lange Zeit nichts. Also Elbflorenz hat 13 Punkte, sogar Rückstand auf Platz 3. Was hat dieses Trio so unterschieden vom Rest der Liga?
Ah, das ist schwierig zu sagen, ist glaube ich auch nicht für alle drei jetzt gleich zu beanschlagen. Ich glaube, also am Ende muss man ja immer sagen, wie ist es dann die viel beschriebene Konstanz, die es auszeichnet. Aber es ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch das Matchglück, das man immer braucht in der starken Liga. Wir haben es ja auch dann durch viele wilde Ergebnisse auch gesehen, dass auch die Mannschaften da oben gegen alle Mannschaften verlieren können. Und deswegen braucht man halt auch an der richtigen Stelle das nötige Matchglück. Und das hatten, glaube ich, alle drei Mannschaften. Und ja, wir wahrscheinlich insbesondere in einer Phase schon ein bisschen mehr.
Wie stark aber auch der Rest der Liga sein kann, habt ihr am eigenen Leib erfahren, beispielsweise in der Vorwoche, als ihr bei Elbflorenz Dresden verloren habt, relativ deutlich, Dresden extrem stark. Könntest du dir vorstellen, dass Elbflorenz nächste Saison da oben mit zum, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 gehört?
Ja, also grundsätzlich ist Elf Florenz eine super Mannschaft, die, also wenn sie so spielen wie gegen uns vor, was das heißt, 2 Wochen, glaube ich, dann sind sie auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ich glaube, sie haben sich jetzt auch perspektivisch nochmal sehr gut verstärkt. Und dann wird es im Wesentlichen daran liegen, wie sie zum einen eben die Neuzugänge eingebunden bekommen in ihr Spiel und eben die von mir eben schon ja beschriebene Konstanz da ist. Denn Elf Florenz hat ja viele sehr, sehr gute Spiele gemacht, aber sicherlich auch an ein, zwei oder mehreren Tagen die Konstanz so ein bisschen vermissen lassen. Wenn sie das logischerweise also nächstes Jahr in den Griff bekommen, beziehungsweise da eben ja vielleicht die Spiele gegen die Mannschaften von oben, ja auch wenn es knapp ist, für sich entscheiden können, dann sind sie sicherlich eine Mannschaft, die nächstes Jahr mit oben angreift.
Also auch nächstes Jahr wird es spannend. Gummersbach, Dresden, mal schauen. Bietigheim, Hamm vielleicht, Schwartau, alles Namen.
Es kommen ja auch noch eine ganze Menge Mannschaften runter. Also
genau, und ich will niemanden da jetzt noch vergessen auf den Schlips treten.
Wird es ein heißer Tanz. Ich glaube, was es dieses Jahr wieder gezeigt hat, ist ja auch, dass mit uns vielleicht vorher auch niemand so richtig gerechnet hat, was jetzt den Tabellenplatz angeht und den Aufstieg. Wir selber ja auch nicht so richtig. Dafür gibt es vielleicht andere Mannschaften, die sich vor dem Jahr deutlich mehr ausgerechnet haben und mehr ausgerufen haben. Ja, es ist einfach so verdammt eng in der Liga und ja, es ist auch eben nicht so einfach für viele Spieler oder Mannschaften, das so konstant auf die Platte zu bringen. Also deswegen kann man, wenn man vielleicht jetzt schon mal in die Liga höher schaut, immer nur noch mal Respekt dafür zollen, wie jetzt Mannschaften wie Kiel und Flensburg das eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder schaffen. Und das ist eben einfach unfassbar schwierig in den Drucksituationen, wo du weißt, du darfst eigentlich nicht verlieren, in jedem Spiel, jeder Woche das auf die Platte zu bringen.
Ja, absolut. Das kann man nicht hoch genug einschätzen tatsächlich. Das stimmt. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Wir müssen Tschüss sagen und uns verabschieden von der HSG Konstanz, von Wilhelmshaven und von Fürstenfeldbruck, die leider Gottes absteigen. Glückwunsch dafür an den TV Emstetten, der die Klasse noch gehalten hat. Wenn ich frage, wo war es am schwierigsten, Konstanz, Wilhelmshaven, Fürstenfeldbruck, ahne ich die Antwort schon, denn bei einem der drei Teams habt ihr auswärts verloren.
Ja, genau. Also bei Fürstenfeldbruck war es für uns natürlich am schwierigsten. Ja, ich glaube auch, also eine Fürstenfeldbruck, eine Mannschaft, die sicherlich die Liga durch ihre Spielweise und ja durch die Stimmung da im Team unfassbar bereichert hat. Ich glaube, sie haben gezeigt, zu was sie fähig sind mit den Leistungen gegen die Top 3. Ich glaube, gegen uns gewonnen, gegen Gummersbach Gummersbach zu Hause gewonnen, gegen Lübeck mit einem nur verloren, glaube ich. Insgesamt sehr, sehr viele knappe Spiele gehabt, wo sie mit ein, zwei Toren nur verloren haben. Ja, auch da ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema Konstanz auswärts vor allem gewesen. Und ja, im Nachhinein natürlich für so eine Mannschaft und so ein Verein, ja, tut es mir leid, dass sie wie abgestiegen sind und tut es mir vor allem leid, dass das Jahr im Wesentlichen ohne Zuschauer stattgefunden hat. Auch wenn bei uns schon eine ganze Menge Ordner vor Ort waren, die Stimmung echt gut war, glaube ich, wäre das ein absoluter Hexenkessel gewesen, wenn die Halle hätte voll sein dürfen.
In Hamburg auch nur mit einem verloren, fällt mir gerade auf. Auch das war wirklich spannend.
Gegen uns zum Beispiel auch nur mit einem verloren. Ja, also ich glaube, die hatten in der Hinserie eine ganze Reihe von Spielen, wo sie, glaube ich, 5, 6 Spiele in Folge mit einem bis maximal 3 Tore verloren haben. Und das ist natürlich echt, ja, echt ärgerlich und zeigt, dass sie sicherlich auch zu mehr fähig gewesen wären.
Ja, brutal eng da unten. Brutal eng sieht man auch Konstanz, einen Zähler nur hinter Emstetten. Auch das hätte in beide Richtungen ausgehen können. Aber abgerechnet wird am Ende, das ist jetzt die Abschlusstabelle. Wenn ihr sie komplett lesen wollt, klickt euch entweder zu Instagram oder natürlich auf die Seite der zweiten Handball-Bundesliga. Wir kommen jetzt aber zur fantastischen Saison des Handballsportverein Hamburg und zur Saison des Niklas Weller. Ich habe ein schönes Zitat von dir gelesen, nochmal rausgekramt, aus dem Jahr 2019. Da hast du nämlich gerade deinen Vertrag verlängert, damals bis 21. Und da hast du natürlich, ohne zu wissen, wohin die sportliche Reise geht, gesagt, na, wir sind zweite Liga, das ist schon ein hartes Pensum. Ich glaube nicht, dass ich bis Vertragsabschluss meinen Doktortitel fertig haben werde. Jetzt hast du deinen Vertrag wieder verlängert und das Pensum, glaube ich, wird noch ein bisschen härter. Gibt es schon eine Prognose, bis wann du fertig sein möchtest?
Die Prognose gibt's, aber erstmal habe ich die alte Prognose eingehalten, also die Doktor ist noch nicht fertig natürlich. Ja, gerade in letzter Zeit war natürlich viel Trubel drumherum und dadurch, dass ich auch noch ein bisschen nebenbei jetzt noch angefangen habe zu arbeiten, ist es in den letzten Monaten ein bisschen schleppend vorangegangen, aber jetzt ist ja ein bisschen Pause, da kann man mal wieder was schaffen und grundsätzlich ja, sag ich mal, würde ich jetzt nach dem ersten Jahr, erste Liga oder der nächsten Saison schon eigentlich ganz gerne so eine gewisse Abgabe an meinen Prof abgeben können, sozusagen. Aber mal schauen, ob das dann klappt.
Also du spielst Handball, schreibst deine Doktorarbeit und arbeitest noch?
Das ist aktuell der Fall, ja. Das ist, ist eine ganze Menge, aber also den Ausgleich grundsätzlich zwischen Handball und irgendwas anderem, also Doktorarbeit, beziehungsweise bei mir eben meiner juristischen, ja, sag ich mal in Anführungszeichen jetzt Karriere oder Ausbildung, habe ich immer schon gerne gehabt oder hat mich, glaube ich, auch bereichert die letzten Jahre, und deswegen würde ich das auch gerne so, soweit es irgendwie noch geht und soweit die Kapazitäten noch dafür da sind, machen. Klar hat der Handball die Priorität und den Fokus, aber ich glaube, es bereichert mich und ist eigentlich auch für jeden gut, wenn er nebenbei noch ein bisschen was anderes macht. Aber da gibt es auch solche Typen und solche Typen. Manche blockiert das vielleicht dann den Kopf und Körper, wenn sie noch nebenbei was machen. Aber mir hat das immer ganz gut getan.
Woran forschst du oder worüber schreibst du?
Forschen klingt ja im Bereich Jura immer so ein bisschen merkwürdig. Aber grundsätzlich schreibe ich im Kapitalmarktrecht über den Zugang zum Kapitalmarkt für kleine und mittlere Unternehmen. Also die haben es ja aufgrund der regulatorischen Anforderungen eines Börsengangs ein bisschen schwieriger als ganz große Unternehmen, jetzt so die klassischen Unternehmen, die man so kennt von der Börse. Aber nichtsdestotrotz ist es auch für kleinere und mittlere Unternehmen eine manchmal passende Finanzierungsform. Und da gibt es eben so ein paar Bestrebungen, das so ein bisschen zu erleichtern. Und da schaue ich mir so an, ob die Bestrebungen gut sind, sinnvoll sind und klappen oder was bezwecken können.
Okay, also da, ich würde versuchen, da jetzt nochmal nachzuhaken, aber da ich von der Thematik relativ wenig verstehe, sage ich spannend.
Danke, danke. Ich kann auch jeden verstehen, der jetzt denkt, das ist total langweilig, das ist okay. Das denke ich mit vielen anderen Themen auch, aber das ist ja das Gute,
das dass jeder da ein bisschen... Es klingt nur kompliziert.
Ja.
Weil Jura und Wirtschaft zusammen.
Das stimmt, das stimmt. Das macht für mich gerade so so gut und spannend. Aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich finde es gut. Kann jeder aber auch anders sehen und das ist, glaube ich, auch gut so.
Was aber auf jeden Fall klar ist, da musst du dann den Kopf einsetzen. Wie würdest du denn deine Handballspielweise beschreiben? Setzt du da auch deinen Kopf ein oder ist das mittlerweile alles intuitiv? Klar, als Kreisläufer hast du deine gewissen Läufe, die einfach einstudiert sind. Aber bist du ein Kopfmensch, wie man sich vorbereitet aufs Spiel oder wie machst du das?
Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, Handball ist an sich eine Sportart, die ohne, oder für die meisten zumindest ohne ein gewisses Verständnis und auch Kopfarbeit im Spiel nicht funktioniert oder im Spiel und Vorbereitung nicht funktioniert. Das ist bei manchen Spielern ausgeprägter, bei anderen Spielern weniger ausgeprägt, hängt aber auch sehr, sehr stark immer mit den körperlichen Möglichkeiten ab. Bei mir persönlich ist es jetzt, glaube ich, so, dass ich schon vielleicht mehr als vielleicht andere ein bisschen mit dem Kopf arbeite, weil die körperlichen Voraussetzungen eben nicht jetzt ein Modellathlet sind, gerade mal für die Kreisläuferposition, allein schon aufgrund der Größe jetzt, sodass man da vielleicht eher mit ein paar Spielverständnisthemen und anderen Themen vielleicht ein bisschen punkten muss oder sich da umso mehr bemühen muss und sich deswegen auch gerade im Kopf natürlich auf die Spiele vorbereiten muss.
Die körperlichen Voraussetzungen hast du gerade angesprochen. Ohne uncharmant sein zu wollen, wie groß bist du, wie viel wiegst du?
Also ich bin 1,90 groß und wiege aktuell, glaube ich, so 104 Kilo ungefähr. Das schwankt immer so ein bisschen, aber so ungefähr 104, ja. Und das ist ja für einen Kreisläufer, sage ich mal, eher klein.
Und aber dafür machst du auch, also zumindest, es sieht athletisch aus, was du da machst. Also wenn du da in der Luft liegst und ich finde immer, man könnte zum Beispiel dich und auch Live Tissier um 3 Uhr nachts wecken. Du weißt immer, wo der Ball kommt, von wo.
Ja gut, mit Live spiele ich ja nun sehr, sehr lange schon zusammen und das klappt mittlerweile ganz gut. Ist für mich natürlich ein großes Lob, dass du mich von der Athletik her mit Live und oder so vergleichst. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die athletischer sind. Ich würde mein Spiel jetzt nicht unbedingt als athletisch beschreiben, aber Hauptsache es ist einigermaßen effizient.
Das definitiv. Du bist bester Torschütze von Hamburg. Du bist Platz 4 in der Torschützenliste der Liga. Am Wochenende in Bietigheim schon wieder bester Torschütze der Mannschaft mit 7. Ich frage nicht, wie machst du das, weil dann sagst du automatisch, ja, ich werfe ja auch die 7 Meter. Aber du hast ja diese Effizienz ja auch über die Jahre hinweg erarbeitet, würde ich sagen. Oder du hast, wie viel Arbeit hast du in dein Spiel reingesteckt? Weil man hat bei dir, finde ich, ganz speziell nochmal von Jahr zu Jahr gesehen, wie du dich weiterentwickelt hast, dass du diese Fortschritte gemacht hast.
Ja, das ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen, wie man das nun genau gemacht, also wie das nun gelaufen ist. Ich glaube, ich habe echt davon profitiert, dass in den letzten Jahren sozusagen mit dem Neustart und Wachstum des Vereins Schritt für Schritt gegangen ist, dass ich in meiner Entwicklung jetzt auch keinen, ja, immer kleine Schritte machen konnte und durfte und nicht immer auf einmal einen Riesenschritt machen musste und auf einmal für ganz neue Herausforderungen gestellt wurde. Und so konnte man oder konnte ich vielleicht an immer wieder an Kleinigkeiten arbeiten, die am Ende dann ein großes Ganzes so ein bisschen ausmachen. Sicherlich gehörten für Kreisläufer auch so ein bisschen die körperliche Entwicklung natürlich dazu, die einfach auch mit dem Alter, was dazugekommen ist, von automatisch mit ein bisschen harter Arbeit daneben gekommen ist. Und ja, alles Weitere ist natürlich auch viel Erfahrung, was Spiele angeht. Und im Abschluss, ja, lernt man viel dazu. Man lernt die bessere Qualität oder die höhere Qualität der Torhüter zu schätzen, beziehungsweise man lernt damit umzugehen, man lernt vielleicht auch ein, zwei neue Wurfvariationen und man entwickelt sich dahingehend auch ein bisschen weiter. Und von daher glaube ich, sind das viele Kleinigkeiten, ohne dass ich jetzt da eins genau benennen könnte.
Aber de facto ist es so, du bist immer mit der Zeit gegangen, je besser Hamburg wurde, je höher Hamburg wurde, desto mehr hast du dich dann auch dem Niveau der Liga angepasst und sogar noch einen draufgesetzt. Weil du gerade die Neustadt auch nochmal angesprochen hast, diese Geschichte, ich finde, du bist so ein bisschen auch die Personifikation des Neustarts, du bist der einzige Spieler, der in der Oberliga für Hamburg aufgelaufen ist und jetzt immer noch dabei ist. Das ist ein Fakt, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Du bist von Ellerbeck damals nach Hamburg gekommen, in die Oberliga gewechselt. Wie kam der Wechsel zustande, wenn wir mal wirklich ganz an den Anfang deiner Hamburger Zeit gehen?
Ja, der Wechsel kam damals zustande, dass, ja, ich weiß gar nicht mehr, wir haben ja häufiger mal gegen die zweite Mannschaft damals in der Oberliga gespielt und also dann noch mit dem TSV Ellerbeck und da ja, muss ich mich auch ganz gut angestellt haben anscheinend und dann hat irgendwann mal unser heutiger oder damaliger und immer noch heutiger Teambetreuer Moni mich mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich zur zweiten Mannschaft vom HSV wechsle und ja, dann hat das nochmal ein Jahr pausiert, weil ich dann da das eine Jahr oder das halbe Jahr in Australien war und danach bin ich dann eben ja in die zweite Mannschaft gewechselt, damals mit dem Ziel, dass ich mir eigentlich gedacht habe, bevor ich jetzt sozusagen mein Studium abschließe und dann irgendwann beruflich was mache, noch einmal vielleicht dritte Liga zu spielen. Und ja, das war so der Start damals und seitdem ja, bin ich nicht so richtig davon losgekommen und immer noch dabei.
Ja, und es kam dann ja alles, wie das schon tausendmal auch erzählt wurde, dann wurdet ihr plötzlich die erste Mannschaft. Das erste Spiel mit HSV 1, damals ja dann auch in der Oberliga, das erste Spiel quasi zum Neustart, war ein Stadtderby gegen den AMTV Hamburg und du warst verletzt. Und das weiß ich noch, weil ich damals als kleiner, junger Reporter in diese Halle gegangen bin, mir das angeguckt habe und du warst verletzt und warst dann mein Interviewpartner. Du warst damals der erste Interviewgast in der damaligen Halle nach dem Neustart. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe es mir nämlich nochmal angeguckt.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, wir hatten damals noch die guten alten, farblich sehr dezenten Essex-Trainingsanzüge in Electric Lime, hieß die Farbe, glaube ich. ja, ich war leider verletzt, also zum Ende der Saison musste ich ja leider meine Schulter operieren lassen, deswegen war ich da verletzt, aber da kann ich mich natürlich noch dran erinnern, wobei man wahrscheinlich ganz korrekt sein müsste, dass es natürlich, also vom Namen her noch unter dem alten Namen, glaube ich, war von der Bezeichnung vom Spiel, aber eben sozusagen schon als erste Mannschaft, weil die andere, weil es die alte erste Mannschaft nicht mehr gab.
Ihr wart quasi HSV Handball 1.
Genau, war es wahrscheinlich genau dann. Ja, genau, da kann ich mich, aber so an Spiel kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so viel erinnern. Ich weiß, dass wir gewonnen haben, aber ansonsten weiß ich nicht mehr so, wie das Ergebnis war.
Ich weiß nur noch, dass ihr relativ beeindruckt wart, was plötzlich los war in dieser kleinen, engen Halle, in der plötzlich so viele Fans gekommen sind, die sonst bei der Bundesliga dabei waren. Und nach dem Spiel sprach ich dann mit Stefan Schröder, der auch dann zu euch ja gekommen war in die Mannschaft und gesagt hatte, ich habe Lust auf dieses Projekt, mal schauen, wo das hingeht. Und hat damit so auch ein bisschen angestoßen, obwohl ihr damals noch nicht genau wusstet, wie schnell das alles gehen würde.
Nee, das war, glaube ich, so nicht absehbar. Das war natürlich, Schrödi war ja auch dann sehr schnell dabei, hat uns, glaube ich, als Mannschaft auch viel geholfen. Ich glaube, vielleicht hat er es zwischendurch auch immer mal wieder bereut, zum Beispiel im ersten Moment vielleicht, als wir das Trainingslager auf Usedom hatten, in 6-Bettzimmern oder 4-Bettzimmern und er das letzte Mal, glaube ich, irgendwie in Ischgl im Trainingslager war. Ich glaube, das waren so ein, zwei Momente, wo er vielleicht mal gesagt hat, warum tue ich mir das an? Aber grundsätzlich hat es ihn gefreut, dass er die ganze Zeit dabei war und war für uns als Mannschaft auch sehr wichtig und ist es ja jetzt immer noch in neuer Funktion für den Verein.
Das hat ihn ja in gewisser Weise auch jung gehalten.
Nicht, dass es unbedingt notwendig war, aber es hat ihn auf jeden Fall jung gehalten, ja.
Ja, weil du gerade gesagt hast, ich war verletzt. Ich musste meine Schulter operieren. Danach eigentlich nie wieder so richtig verletzt. Denn ich habe das nochmal nachgeschaut. Du hast man kann es eigentlich sagen, Mr. Neustart, bis zu dieser Saison ein einziges Spiel verpasst, weil du mal geschont wurdest, als die Drittligameisterschaft ja entschieden war.
Genau, also das ist das Einzige, was an der Saison ein bisschen stört, aber das kann ich glaube ich ganz gut mitnehmen trotzdem, dass die Serie da jetzt gerissen ist, einmal durch die Corona-Infektion im Oktober oder wann es war und dann eben durch eine kurze Ellbogenverletzung zum Jahreswechsel, deswegen habe ich ja dieses Jahr dann ja doch drei Spiele verpasst. Davor, zum Glück, toi toi toi, hoffen wir, dass jetzt die nächsten, wie viel waren es, 4 Jahre wieder so kommt, war ich zum Glück nie schlimmer verletzt oder nie so verletzt, dass ich ein Spiel aussetzen musste.
Also insgesamt seit dem Neustart 2016 4 Spiele verpasst. Diese Saison, ich will es jetzt nicht sagen, aber statistisch gesehen mit dann 3 Spielen auf einmal verpasst.
Das deswegen sage ich ja, dahingehend fällt die Saison dann statistisch ein bisschen ab, das muss man so sagen, ja.
Aber sie war trotzdem okay. Sie war trotzdem.
Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden und ist ja auch schön, dass man sich auf den Rest der Mannschaft und deswegen ist es ja auch eine Mannschaft so verlassen kann und ich jetzt da irgendwie mir nicht Angst und Bange sein muss, wenn man mal ein Spiel aussetzen muss, leider wegen Verletzung. Nichtsdestotrotz will man natürlich immer dabei sein, seiner Mannschaft helfen und tut, glaube ich, alles dafür, dass man auf der Platte stehen kann.
Jetzt Spaß beiseite. Saisonstart galt nicht Hamburg als einer der ganz großen Favoriten, sondern die Mannschaften, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Wenn wir nochmal zurückblicken auf den Saisonanfang, wie seid ihr reingekommen?
Ja, ich glaube, wir sind ganz in Ordnung reingekommen, glaube ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt die ersten Ergebnisse gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, die ersten 3 Spiele haben wir gewonnen, wenn mich nicht alles irrt. Haben dann irgendwie ausgehend auch von den 3 Spielen so ein gewisses Selbstverständnis oder so ein gewisses Selbstbewusstsein sicherlich entwickelt mit der Mannschaft und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und ich war vielleicht dann auch für uns ganz gut, auch über die lange Siegesserie, die wir dann insgesamt hatten, ich glaube vor allem so in der Phase Oktober, Dezember rum, dass wir ja sozusagen immer so ein bisschen über unseren Zielen an der Stelle waren, deswegen vielleicht auch nicht den Druck hatten, den jetzt andere Mannschaften hatten und sicherlich kam in der Phase auch hinzu, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass wir da häufig auch das ja nötige Matchglück hatten, was man einfach braucht. Ich glaube, wir haben vielleicht da den umgekehrten Part gebildet zu Fürstenfeldbruck, wir haben glaube ich bestimmt 4, lass mich überlegen, also im Stetten Fürstenfeldbruck, also keine Ahnung, also bestimmt 4, 5 Spiele mit Rimpa auch noch, bestimmt 4, 5 Spiele mit einem Tor gewonnen, dann das doch recht glückliche Unentschieden gegen Lübeck in letzter Sekunde, also ich glaube, dass wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann sind das alles sehr, sehr, sehr wichtige Punkte und von daher müssen wir auch wissen, dass es ein bisschen auch das Matchglück war, was nicht die harte Arbeit von uns oder die gute Leistung dahinter schmälern soll, aber ich glaube, so ein bisschen muss man das immer ins Gesamtbild mit einfügen.
Nach dem Start kam die Corona-Infektion, da gab es dann ein paar Wochen Pause, danach gab es diesen Reset und der glorreiche Dezember, der euch bis an die Tabellenspitze gebracht hat. Das Problem war jetzt aber zeitlich gesehen, Dezember ist eigentlich immer schon so ein guter Indikator, wenn die Saison schon fast zur Hälfte durch ist. Diese Saison war aber, weil der Start schon so spät war, alles zeitlich gesehen ganz anders. Trotzdem Platz 1, trotzdem wurde, das hat man ja hier in Hamburg auch gemerkt, das Umfeld wurde so ein bisschen ja euphorisch und hat gesagt, oh, guck mal, wir sind auf Platz 1, was ist denn da los? Wie schafft man es da, ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, es ist eigentlich erst ein Viertel rum?
Ja, ich glaube, da hilft dann immer der Blick auf alle Spalten der Tabelle, also zu sehen, dass wir echt noch nicht viele Spiele absolviert hatten, da zu dem beschriebenen Herbstmeister, wie auch immer es dann genannt wird, da Hinrundenmeister. Ich glaube, da muss man immer den Blick wieder darauf sehen, dass wir noch so viele schwere Spiele zu dem Zeitpunkt vor uns hatten und dass wir sicherlich in der Mannschaft selbst, jetzt wirklich nur Mannschaft, uns auch so ein bisschen von dieser ja dann doch Euphorie nicht haben ja zu sehr anstecken lassen, sondern wir haben auch da wirklich, ich weiß, es ist eine Phrase, ist aber wirklich immer von Spiel zu Spiel uns vorbereitet und uns hat auch, glaube ich, gut getan, dass ja auch in Toto bekannterweise jetzt keiner ist, der sich da zu schnell von Höhenflügen oder Emotionen leiten lässt, sondern dass eben wirklich in solider, grundlegender Arbeit mit uns geleistet hat. Und ich würde sagen, der erste Moment, in dem es für uns als Mannschaft so ein bisschen greifbar war und wir vielleicht auch ein bisschen was zu verlieren hatten und gesagt haben, okay, jetzt geht's wirklich um alles, wir haben hier eine einmalige Chance, war erst das Spiel im März gegen Gummersbach, was wir dann ja zu Hause gewinnen konnten. Auch da war es so ein bisschen ja greifbarer und die Chance wurde so richtig reell. Ich glaube, vorher war es wirklich so, dass es für uns alle in der Mannschaft einfach noch nicht richtig greifbar war und auch nicht so richtig in den Vorstellungen war, dass wir das am Ende schaffen können.
Okay, also ihr habt es mitbekommen, aber eher so abgewunken.
Ja, also sicherlich haben wir uns mal im einen oder anderen privaten Gespräch so damit beschäftigt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, glaube ich, als Mannschaft zu viel daraus gemacht haben. Ich glaube, es wäre jetzt ein Fehler gewesen, im Nachhinein betrachtet, und wir haben es zum Glück auch nicht getan, jetzt zu früh, sagen wir mal, zum Winterwechsel, sich jetzt da nochmal zusammensetzen und sagen, ja, jetzt müssen wir unser Saisonziel ändern, guck mal, was wir für eine Chance haben. Ich glaube, dass wir das nicht getan haben, sondern da beharrlich auf unserem Weg geblieben sind und eben gerade nicht da zu viel draus gemacht haben als Team, das hat uns dann auch in der entscheidenden Phase oder vor allem in der Phase von Januar bis oder Februar bis so Mitte März, Ende März nochmal wieder stark gemacht.
Trotzdem ist Hamburg eine sehr hektische Stadt, was auch die Medienlandschaft angeht. Viele Medien sind da, alle versuchen so ein bisschen zu analysieren. Es gab Saisonanfang Corona-Infektion, dann die Hallenthematik, auf die ich gleich komme. Habt ihr irgendwann auch gedacht, wie viele Steine sollen uns hier eigentlich in den Weg gelegt werden?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es war für alle Vereine, die Corona-Situation war für alle Vereine gleich, egal ob Hamburg, Großstadt oder nicht. Es gibt viele Mannschaften, die sozusagen durch Quarantänesituationen und Corona-Infektion deutlich, auch wahrscheinlich häufiger und intensiver getroffen wurden als wir. Und wir haben in jeder Situation gesagt, wir machen das Beste draus und viele, viele Randgeräusche, was heißt Randgeräusche, aber für uns jetzt rein sportlich nicht unbedingt relevante Themen wie Halle, wenn wir noch drüber sprechen und so, das war für uns im täglichen Tagesgeschehen oder im täglichen Trainingsgeschehen, hat das keine Rolle gespielt. Klar hat man sich mal privat drüber unterhalten und Lukas und ich haben jetzt als Kapitän auch mal hin und wieder Gespräche geführt mit unserer Geschäftsführung oder ähnliches, aber grundsätzlich ist das als Mannschaftsthema und als nicht präsent gewesen und wir haben uns da voll aufs Sportliche konzentriert.
Hallenthematik ist das Stichwort, denn diese Saison war auch ein kleiner Schnelldurchlauf der Jahre zuvor. Es wurde sowohl in der Sporthalle Hamburg gespielt, als auch noch einmal in eurer Trainingshalle, in der damals alles in der Oberliga für dich begann, und auch in der großen Arena, in der Barclaycard Arena. Da wurde dann zum Schluss gespielt. Erster Step, Dach der Sporthalle Hamburg war kaputt, ist kaputt, deswegen durfte dort nicht mehr gespielt werden. Ihr musstet in die kleine Trainingshalle ausweichen. Da habe ich mich gefragt, ich bin sehr gespannt, wie die Jungs das wegstecken, weil du musst ja vom Kopf her auch immer noch am Spieltag so ein bisschen in diesen Spielmodus reinfinden. Und wenn du zu deiner Halle fährst, in der du immer spielst, kann man das gut. Wenn man in die Trainingshalle fährt, ist man doch schon automatisch irgendwie auf Training gepolt.
Ja, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also man sagt es dann immer relativ leicht, ja, das ist dann ein anderes Umfeld und die Halle sei ja auch sozusagen durch Bande oder der LED-Bande und ein paar andere Sachen anders aus, als sie jetzt im Trainingsbetrieb aussieht für uns. Aber das war sicherlich eine Herausforderung, auch sicherlich eine Herausforderung, mit der wir zu kämpfen hatten in den Spielen, die wir ja bis auf Ferndorf erfolgreich bestritten haben. Ja, und den Punktverlust gegen Schwartau, das war jetzt auch, also auch nicht heim unsere beste Zeit, deswegen, da hat es sicherlich auch ein bisschen mit reingespielt, dass wir da vielleicht nicht ganz so auf der Höhe waren oder leistungsmäßig von Anfang an da waren. Sicherlich im Spiel ist es dann kein Problem, aber gerade so die ersten Minuten und wie man ins Spiel reinkommt, das ist eben unfassbar wichtig, sind sicherlich davon ein bisschen beeinflusst. Und ja, gut, dass wir nicht noch mehr Punkte da abgegeben haben als die drei. Ich hoffe, dass es, so gern ich die Halle habe zum Trainieren und so viele schöne Erinnerungen wir auch jetzt schon in der Halle hatten, hoffe ich, dass es nicht unbedingt nochmal passiert in der nächsten Zeit, dass wir da ein Pflichtspiel absolvieren müssen.
Umso schöner dann der Moment, dass es gegen Eisenach die Rückkehr von Fans gab und in der großen Arena gespielt wurde. Und trotzdem, auch da hatte ich den Eindruck, zumindest zu Beginn, galt aber auch für Eisenach, beide Seiten haben sich davon noch ein bisschen beeindrucken lassen.
Ja, klar. Also ich glaube, man hat vielleicht auch anfangs gesehen, dass Anfang so eine gewisse Gewöhnungsphase es gebraucht hat, sozusagen ohne Zuschauer zu spielen, dass die Mannschaften sich da so ein bisschen dran gewöhnen mussten. Okay, jetzt die Stimmung muss jetzt wirklich komplett von uns selbst kommen, von der Bank kommen. Und so hat es sicherlich auch ein paar Minuten im Spiel gedauert, sich wieder an die Zuschauer zu gewöhnen. So rum ist es deutlich einfacher, weil es einfach geil ist, vor Zuschauer zu spielen. Aber sicherlich hat das ja, für uns in dem Spiel ein bisschen gedauert, uns an die Kulisse, an die Zuschauer wieder zu gewöhnen und auch diese Stimmung und diese Energie, die durch die Zuschauer dann kommt, wenn du zu Hause spielst oder auch ja, die Energie, auch wenn auswärts viel Stimmung da ist, ist es ja ähnlich, dass man die wieder mitnimmt, dass man die als positive ja, Energie fürs Spiel umgemünzt bekommt, ohne sich aber jetzt auch davon anstecken zu lassen und in Hektik zu verfallen. Das ist ja immer die große Herausforderung und da haben wir sicherlich gegen Eisenach ein bisschen gebraucht.
Aber es gab die zwei Punkte, aber trotzdem, Hektik ist ein sehr gutes Stichwort, weil dann gab es kurz darauf den ersten Matchball. Auswärts bei Elbflorenz, Spiel hast du schon ein bisschen analysiert. Ganz kurzer Ausflug nur nochmal, war das überhaupt in den Köpfen drin? Heute können wir aufsteigen oder war es gar kein Thema?
Ja, natürlich ist das in Köpfen drin. Also alles andere, wenn ich jetzt alles andere sagen würde, dann glaubt mir es, glaube ich, keiner. Und es war auch nicht der Fall. Ich meine, wir haben alle am Tag vorher die Niederlage von Gummersbach in Aue gesehen. Und es war, glaube ich, kein Vorteil dann in dem Fall, dass wir am nächsten Tag erst gespielt haben und dann noch ja, so einen Tag Anreise hatten, im Hotel waren und so, weil man einfach sich sehr, sehr viele Gedanken machen konnte. Und es war für die meisten, glaube ich, auch eine relativ unruhige Nacht, da ja auch jetzt nicht jeder die Situation schon mal gehabt hat, jetzt in die erste Liga aufzusteigen. Und das hat man uns ja auch merklich angesehen. Wobei ich nochmal, also habe ich es ja eben schon gesagt, klar sagen will, an dem Tag hatte das zum Teil vielleicht mit der Situation zu tun im Anfang des Spiels, aber Elbflorenz hat einfach ein bockstarkes Spiel gemacht. Vieles in dem Spiel war auch dann eben nicht auf unserer Seite, lief gegen uns. Das sind so klassische Dinge, wenn die Beine läuft, dann die Abpraller, dann geht jeder Schuss irgendwie, ist auf einmal super geschossen und geht dann irgendwie rein an solchen Tagen. Und wenn sich deine Mannschaft in so ein Rausch spielt, dann ist es eben schwer, da überhaupt was gegeneinander zu tun. Und an so einem Tag, wo du dann auch noch weißt, im Hinterkopf, oh, wir haben jetzt hier die Chance und eine von den Chancen lassen wir uns hier gerade wegnehmen, ist es eben dann nochmal umso schwerer, da wieder in die Partie reinzufinden und das vielleicht noch umzubiegen.
Aber ich glaube, diese Erfahrung hat euch nicht nur für die Nacht vor dem Hamm-Spiel dann, an dem es dann um alles oder nichts ging, geholfen, sondern auch nachher im Spielverlauf, als es einmal eine kurze kritische Phase gab, da habt ihr euch dann wieder rausgekämpft.
Ja, also ich glaube, es war erstmal, insgesamt war es natürlich wichtig, dass wir, also natürlich nicht die Niederlage war jetzt nicht wichtig, aber die Erfahrung war sicherlich wichtig und es war natürlich dann auch von, alle waren ein bisschen beruhigter, sag ich mal, war natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir dann zu Hause gespielt haben, dass wir auch in entscheidenden Situationen, dass ja die Stimmung der Fans hatten und wie du es schon angesprochen hast, wir hatten ja einen ganz guten Start, aber es wurde dann, ich glaube, zum 22-21 oder 21-21 Ausgleich gab es sogar kurz, glaube ich, da wurde es ja nochmal echt eng und das war dann so die Crunch-Time-Phase, in der wir das dann mit der Unterstützung der Zuschauern geschafft haben, da ruhig zu bleiben, unseren Stiefel runterzuspielen und ja, dann, glaube ich, das Spiel auch verdient gewonnen haben.
Der Aufstieg in eigene Halle gegen Hamm. Man hätte das vom Drehbuch her, glaube ich, nicht besser schreiben können, oder?
Ja, so nachher hätten wir es, glaube ich, genau so genommen. Auch wenn uns das jemand vor dem Elbflorenz-Spiel gesagt hätte, so passiert es, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, das ist eigentlich die geilere Lösung, vor den Heimfans aufzusteigen zu Hause, aber man weiß es ja immer nicht. Aber jetzt kann man ja beruhigt zurückblicken und wir freuen uns unfassbar, dass das. Wir es einmal geschafft haben, aber dass wir es auch eben zu Hause geschafft haben, dass nach der Corona-Saison ein paar Zuschauer dabei sein konnten, gerade die Zuschauer mit Dauerkarten und auch langjährigen Sponsoren, die uns wirklich auf dem ganzen Weg unterstützt haben und die wirklich immer schon ihre Dauerkarte gekauft haben, die auch für dieses Jahr, wo eigentlich schon sehr, ja, ich sag mal, absehbar oder klar war, dass nicht viele Spiele mit Zuschauern stattfinden werden, trotzdem bei uns dieses Jahr ihre Herzdauerkarte gekauft haben und ja, deswegen dann vielleicht auf dem Wege auch nochmal Danke an die Fans und die Unterstützer und Sponsoren, dass die ja auch dieses Jahr uns die Treue gehalten haben und auch dieses Jahr eben dann mit uns aufsteigen konnten. Es war, glaube ich, für alle ein sehr, sehr schöner Moment.
Hast du den Aufstieg schon realisiert?
Das ist eine häufige Frage in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht so richtig. Also klar hat man sich sehr gefreut und weiß, dass man was erreicht hat, aber ich glaube, das Realisieren kommt jetzt so Schritt für Schritt, sicherlich auch mal jetzt, wenn man da ein bisschen im Urlaub ist, die Füße hochlegen kann, aber wahrscheinlich erst so richtig dann, wenn man das erste Mal den Spielplan sieht, wenn man das erste Mal jetzt, weiß nicht, vor Saisonbeginn in der Handballwoche oder sowas da so eine Tabelle sieht mit allen Mannschaften und sich dann eben neben den ja Top-Mannschaften da wiederfindet und auf der Bundesliga-Seite wiederfindet und nicht mehr bis zur zweiten Liga blättern muss. Ich glaube, das sind dann so die Momente, in denen man es langsam realisieren kann und wird. Und ja, ist aber ja auch schön, dass man es erst Schritt für Schritt realisiert, weil man sich immer wieder drüber freuen kann.
Da wird dann plötzlich bei dir, wenn du da im Mittelblock stehst, wenn du dann deinen Kopf so nach rechts und nach links bewegst, steht da plötzlich ein Johannes Goller, ein Pekela, Winzek und wie sie alle heißen.
Das wird wird wahrscheinlich so sein. Also wahrscheinlich müssen wir, werde ich dann nach dem Spiel sagen, leider so sein. Aber natürlich freuen wir uns unfassbar auf die Spiele und allein auf die Herausforderung, uns da mit den ganz, ganz Großen zu messen. Ich glaube, wir werden in jedem Spiel immer, kann ich jetzt schon sagen, alles geben und immer dafür fighten. Aber wir haben es jetzt in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass jetzt die, vielleicht Spiele gegen THW und Flensburg, gegen ganz Großen, es häufig sehr, sehr schwer wird und es nur selten gelungen ist, dass ein Aufsteiger da Punkte mitnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es für uns als, oder wird es für uns als Mannschaft wichtig sein, dass wir auch in solchen Spielen Gas geben und dass wir uns auf keinen Fall in irgendeinem Spiel da abschießen lassen, denn wirkt dann für den Kopf, glaube ich, immer noch ein bisschen nach und nimmt dann vielleicht die Stärke und das Selbstbewusstsein für die, ich sag mal, ganz, ganz wichtigen Vier-Punkte-Spiele im Abstiegskampf.
Und Ähnliches wurde ja auch 2018 gesagt, als ihr aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen seid. Auch da war klar, es wird schwierige Spiele geben, in denen es vielleicht erstmal keine Punkte gibt, aber es gibt dann auch die Spiele, bei denen man absolut sicher sein kann, da sind Punkte auf jeden Fall drin. Was hat, wenn wir jetzt nur mal auf diese drei Jahre zweite HBL zurückblicken, euch in dieser Zeit so stark gemacht?
Also einmal ist es die Eingespieltheit sicherlich. Also du hast ja jetzt so angesprochen, dass ich jetzt schon sehr lange dabei bin, seit der vierten Liga. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Mannschaften, sehr, sehr viele Spieler bei uns auch seit einem Schritt weiter schon dabei sind. Also eigentlich seit Neustadt dritte Liga. Das sind ja fast, der überwiegende Teil ist immer noch dabei, hat die dritte Liga komplett mitgemacht, hat die zweite Liga komplett mitgemacht. Und ich glaube, das ist sicherlich was, zum einen die Eingespieltheit sozusagen als Team, aber auch teamchemiemäßig hat uns stark gemacht die letzten Jahre. Und dann die Entwicklung, die einzelne Spieler und wir als Mannschaft auch vollzogen haben. Ich glaube, für viele war es eben gut, auch gerade für die, ich gehöre ja bei uns schon in Alten, für die zu dem Zeitpunkt dritte Liga Neustadt noch sehr, sehr jungen Spieler. Kann ich jetzt ja eine Reihe von nennen, aber jetzt ein Dominik Axmann bei uns, auch sicherlich noch ein Finn Wohlenweber, natürlich allen voran live, muss man natürlich nennen, aber die sich jetzt sicherlich auch in den Schritten sehr, sehr gut entwickeln konnten und eben auch nicht einen Schritt vor den nächsten machen mussten, dadurch, dass die Entwicklung wirklich Schritt für Schritt war. Ich glaube, die Entwicklung ging zwar schnell, aber sie war genau in dem richtigen Tempo für junge Spieler, um sich zu entwickeln und sicherlich auch das Umfeld bei uns bekommen haben, sich zu entwickeln, auch ihre Fehler zu machen, dadurch, dass wir gerade in den ersten Jahren, zweite Liga jetzt vor allem auch, eben nicht dazu verdammt waren, sofort jedes Spiel gewinnen zu müssen, sondern vielleicht auch mal Fehler machen durften. Und ich glaube, das hat uns als Mannschaft stark gemacht und wird uns hoffentlich auch weiterhin stark machen. Und deswegen hoffe ich auch und finde es, so sieht es ja bisher aus, ganz involviert bin ich nicht, aber dass wir auch daran festhalten als Verein, dass wir viele, die jetzt dabei waren, auch nächstes Jahr noch dabei sind und sicherlich auch noch ihren Beitrag dazu leisten können.
Ihr habt vor allem den Schritt absolviert von einem Aufsteiger in die zweite Liga wirklich zu einer Mannschaft, die mehr als nur konkurrenzfähig ist, die ein Spiel auch bestimmen kann. Das ist ja oftmals auch der Punkt, dass wenn du aus der dritten Liga hochkommst, dass du es verpasst, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, die spielerisch so zu entwickeln, dass du immer wieder gegen den Abstieg kämpfst und dann vielleicht eher dich Richtung Abstiegskampf orientieren musst. Wann habt ihr diesen Step absolviert?
Ja, also ich glaube, auch da war es sozusagen schrittweise. Ich glaube, erstes Jahr hatten wir teilweise auch einfach schlechte Spiele und wir waren dann vielleicht auch noch nicht gut genug, um das hinzubekommen. In dem zweiten Jahr, zweite Liga, hatten wir, fand ich, überwiegend gute Spiele. Das hat man auch an den Ergebnissen gesehen, da wir eigentlich selten hoch verloren haben, wenn wir verloren haben, sondern es häufig knappe Spiele waren und wir auch da eben in der Analyse gesehen haben, okay, es ist eigentlich wie so oft, wir spielen lange gut mit und es sind häufig, sag ich mal, zwischen 5 und 10 Minuten, die uns das Spiel kosten, indem wir sehr, sehr viele Fehler machen, sehr, sehr viele technische Fehler machen und dadurch in leichte Tore laufen, Gegenstöße laufen und damit uns häufig die Chance auf Punkte und auf bessere Ergebnisse genommen haben. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Schritt für unser Selbstverständnis, dass wir es da geschafft haben. Okay, wir wissen, wir können es hinkriegen, dass wir über 16 Minuten schafft man es nie so ganz, aber ich sag mal, über 55 Minuten eigentlich ein Spiel spielen, was nicht unbedingt zu sehr, sehr vielen Fehlern führt. Und dass wir diese schlechten Phasen, die man immer mal, die jede Mannschaft hat, dass man die wirklich auf ein Minimum reduziert und dem Gegner, sag ich mal, so schwer wie möglich macht, die Punkte mitzunehmen und nicht sagt, oder keine leichte Angriffsfläche gibt. Wenn es dann nicht reicht, dann ist es so, jetzt wie das Spiel in Dresden zum Beispiel, aber da hat man zumindest das Spiel nicht leichtfertig abgegeben durch viele technische Fehler oder sonst irgendwas. Ich glaube, das sind, wenn man wahrscheinlich mal eine Statistik führen würde, dann würde ich sagen, wären 75% oder aufwärts der Spiele auf diese Weise entschieden, dass eine Mannschaft in 10 bis 15 Minuten das Spiel verliert.
Wie stellt man das ab? Ich meine, wenn man weiß, man kann Handball spielen, eigentlich habe ich diese Fehler gar nicht in meinem Spiel drin. Es gibt nur diese 10 Minuten. Ist es eine reine mentale Geschichte, dass man drüber redet und sich das bewusst wird?
Ja, ich glaube, vieles davon ist mental. Also ich glaube, viel davon ist vielleicht häufig das Wichtige, dass man da vielleicht immer nochmal dann den Schritt zurückgeht. Also ich sage es jetzt als Kreisüber ein bisschen leicht, der nicht so einfach technische Fehler machen kann, weil er den Ball nicht so oft in der Hand hat. Aber dass man eben nicht, wenn man den ersten Fehler oder auch mal den zweiten Fehler gemacht hat, dann halt nicht überdreht und überpaced und sagt, okay, jetzt meistens ist es in der 35. Minute oder sowas, da muss ich nicht das Spiel in den nächsten 5 Minuten wieder zurückholen, oder so, sondern ich habe noch 25 Minuten Zeit und das Wichtigste ist erstmal, dass ich jetzt die nächsten 5, 6 Minuten oder sowas keine Fehler mehr mache, dass ich sozusagen dem Gegner keine Angriffsfläche mehr biete. Und da passiert es ja immer wieder, dass dann in solchen Phasen man gerade unbedingt sagt, jetzt möchte ich meinen alten Fehler wieder gut machen, jetzt versuche ich das und dabei macht man weitere Fehler und bringt sich dann richtig so in eine Spirale rein. Ich glaube, da ist das Wichtige, dass man da den Punkt immer findet, wo man aus dieser Spirale rauskommt und einmal den Schritt zurückgeht und sagt, ja, okay, ich muss jetzt vielleicht auch nicht den geilsten Angriff überhaupt spielen im nächsten Angriff, aber ich darf wenigstens keinen technischen Fehler machen, kein einfaches Tor für die gegnerische Mannschaft. Und wenn ich am Ende nach 6 Pässen das Ding irgendwie übers Tor hau oder der Torwart den gut hält oder sowas, dann ist es halt so, aber dann habe ich den Angriff in Ruhe zu Ende gespielt, habe mir eine Chance kreiert und kann eine vernünftige Abwehr stellen und laufe nicht da wieder in den nächsten Gegenstoß oder die nächste zweite Welle. Ich glaube, das sind so die Momente, in denen man dann einen Schritt zurückgehen muss. Und das kann, ist natürlich auch viel Trainerverdienst und Trainerarbeit. Das hat Toto sehr, sehr gut mit uns gemacht. Aber es ist, glaube ich, auch zu einem großen Teil eben die Spielsteuerung auf dem Spielfeld der Mannschaft, dass da eben ja immer das Selbstbewusstsein an sich selbst ist und auch das Selbstverständnis, okay, wir können es noch schaffen und wir müssen es nicht sofort schaffen und wir müssen einfach jetzt erstmal nur die Fehler abstellen.
Weil du Toto ansprichst, wir müssen noch kurz über die Trainer sprechen, über Toto, natürlich auch über Placenko Laskovic an seiner Seite, ans ganze Trainerteam, weil du schon gesagt hast, sie machen das gut. Wie machen sie das? Was ist Toto eigentlich für ein Trainer? Wie charakterisierst du ihn? Wir kennen ihn als sehr ruhigen Menschen am Mikrofon, der sehr bedacht seine Worte wählt. Wie ist er als Trainer?
Ja, ich glaube, er ist grundsätzlich, also das kann man schon so sagen, er ist grundsätzlich ein Trainer, der sehr ruhig ist, der sicherlich der Mannschaft viel Freiraum lässt, solange die Mannschaft sehr gut mitarbeitet, und das haben wir die letzten Jahre getan, sodass er jetzt nicht sozusagen da eine, wie soll ich sagen, Mentalität braucht er als irgendwie als Schleifertrainer alias Magath oder so, der die Jungs nach vorne pushen will. Ich glaube, wir hatten immer den Eigenantrieb, der ausreichend war, um das hinzubekommen. Und rein spielerisch gesehen würde ich sagen, sind wir eine Mannschaft, die im Training sehr, sehr viel gespielt hat, sehr spielnah gearbeitet hat, was uns, glaube ich, in der Entwicklung als Mannschaft gut getan hat. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das meistens der beste Weg ist, weil man damit eigentlich am meisten lernt und man nicht irgendwie, irgendwie überkomplexe Übungen braucht, wo irgendwie 12 Leute gleichzeitig 3 Bälle durch die Halle werfen und irgendwie man 5 Fähigkeiten gleichzeitig trainiert, sondern am Ende ist das Spiel das Entscheidende, und da das lernt man eben auch am besten im Trainingsspiel, finde ich, oder im 6 gegen 6 zumindest. Natürlich gibt es davon ein paar Abweichungen, aber das ist, glaube ich, so das, was Toto mit uns gut gemacht hat und sicherlich auch so ein bisschen die Einsicht, dass Handball zwar komplex ist, aber auch nicht zu komplex, sondern dass man am Ende sich das eben auch häufig entscheidet, einfach in gewissen Situationen im 1 gegen 1, im 2 gegen 2, wo man dann einfach an dem Tag besser sein muss als der andere und man nicht alles durch Taktik irgendwie überregulieren kann oder lösen kann. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die man ich glaube, ich in so vielen Handballspielen und am besten eigentlich immer auf Nationalmannschaftsebene sieht, da sind die seltensten Finals werden irgendwie dadurch entschieden, dass der eine sich jetzt einen top-neuen Spielzug ausgesucht hat, sondern meistens denkt man irgendwie, die spielen ja doch die gleichen Spielzüge und das entscheidet dann die individuelle Qualität. Das darf man jetzt nicht als Entschuldigung nehmen, dass man sagt, ich brauche jetzt taktisch gar nichts mehr machen, das passt schon. Aber das kann auch so ein bisschen man soll es eher so ein bisschen als Entlastung sehen, dass man sagt, okay, ich kann auch nicht alles planen, ich kann nicht alles taktisch lösen, sondern am Ende kommt es ein bisschen auf Tagesform und auf individuelle Klasse an. Und nichtsdestotrotz beeinflusse ich alles, was ich kann, eben so gut es geht. Aber das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Matchglück. Ich glaube, diese Einstellung, okay, ich kann für mich das Beste daraus machen als Team, als Trainer, als Spieler, aber ich werde niemals alles bis zum letzten Punkt beeinflussen können. Allein schon, weil es Schiedsrichter gibt, der kleine Seitenhieb sei erlaubt. Deswegen, glaube ich, ist die Erkenntnis wichtig.
Vor allem auch, wenn es einmal so ist, dann ist es Matchglück. Wenn es mehrmals der Fall ist, dann ist es kein Dusel mehr. Dann hast du es dir einfach erarbeitet und weil du vorhin auch schon über Kiel und Flensburg gesprochen hast, dann hast du eben einen Jim Gottfriedsson, der, wenn es spitz auf Knopf steht und unentschieden, sich die entscheidende Aktion nimmt.
Genau, und das ist dann, also gerade wenn man jetzt solche Spieler anspricht, dann ist es ja auch, die haben so viel hart gearbeitet, aber es ist dann zu einem gewissen Punkt eben auch wie bei allen Sportarten individuelle Klasse, zu einem Teil auch Talent und es hilft halt nichts, sozusagen, wenn ich mir jetzt täglich sage, ich werde niemals so gut sein wie Jim Gottfriedsson oder andere, vielleicht Kreisläufer, das hilft halt nichts, sondern es hilft halt nur weiter, wenn ich sage, ich kann das, was ich beeinflussen kann, so gut es geht, tun. Und ich glaube, die Einstellung haben bei uns sehr, sehr viele in der Mannschaft. Und das hilft, glaube ich, insgesamt uns als Mannschaft und auch in der Zusammenarbeit mit Toto weiter.
Abschließend gefragt, Thema nämlich Weiterentwicklung. Auch das war ein Wort jetzt zu deiner Vertragsverlängerung bis 2023. Da hast du gesagt, trotz meines Alters gilt es auch jetzt noch, dass ich mich persönlich immer weiterentwickeln will. Wo hat Niklas Weller denn noch Potenzial?
Also Potenzial hat man überall, würde ich sagen. Also ich glaube, grundsätzlich bei mir der größte Baustein ist sicherlich die Abwehrarbeit noch. Wenn ich da sozusagen weiter oder wenn ich da erfolgreich jetzt auch im nächsten Schritt in der ersten Liga decken möchte, was ich tun möchte und gerade im Innenblock, dann muss da auf jeden Fall eine Weiterbildung stattfinden, gerade im 1 gegen 1 Verhalten sicherlich. Werde ich dran arbeiten müssen und will ich auf jeden Fall auch dran arbeiten. Das ist so der eine große Baustein. Vorne ist es halt so, dass man sicherlich immer seine Effektivität und seine Abschlusseffektivität gerade als Kreisläufer immer verbessern kann, immer verbessern möchte. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn die Abschlussquote noch einen Ticken höher sein kann. Auch wenn es natürlich nächstes Jahr umso schwieriger wird bei der Qualität, die da häufig im Tor steht.
Und auf das kommende Jahr blicken wir jetzt noch ein bisschen. Wir kommen nämlich zum letzten Teil. Jetzt wird eigentlich getippt, aber die Saison ist durch. Wir können nicht mehr tippen. Deswegen habe ich mir hier noch so ein, zwei kurze Fragen aufgeschrieben für dich. Die kannst du auch relativ kurz, wenn du magst, beantworten. Erstens, weil du schon vorausgeschaut hast, worauf freust du dich nächstes Jahr eigentlich am meisten in der Bundesliga? Gibt es ein Spiel, das dich am meisten triggert?
Ja, also sportlich freue ich mich auf wahrscheinlich die harten Duelle im Abschießkampf, in denen es um alles geht. So jetzt aus Erlebnis und persönlichen Punkten freue ich mich natürlich auf das Spiel in der Ostseehalle in Kiel, da ich in Kiel geboren bin und da, ja, glaube ich, meine ersten, von Altenholz jetzt abgesehen, aber meine ersten Handballspiele auf der ganz großen Bühne als Zuschauer gesehen habe, als ich 5, 6 war und deswegen freue ich mich da ganz besonders auf dieses Spiel und hoffe, dass hoffentlich der Spielplan so liegt, dass es noch ein bisschen hin ist auch aus Corona-Gesichtspunkten da endlich wieder viele, viele Zuschauer erlaubt sind.
Vorher heißt es schwitzen, hart trainieren, für die Bundesliga fit machen. Was muss man denn vor der Liquimoli, die Handball-Bundesliga, anders machen als meinetwegen noch vor 3, 4 Jahren in der Vorbereitung zur dritten Liga?
Ja, also sicherlich werden wir vielleicht, dadurch, dass wir ja vielleicht individuell an einer Stelle nicht so mit den Top-Mannschaften mithalten können, dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr auch auf taktische Sachen in der Vorbereitung Wert legen und vielleicht das ein oder andere taktisch vielleicht nochmal verändern oder ein, zwei taktische Neuerungen vielleicht einstudieren. Das weiß ich natürlich nicht so genau, das liegt vor allem in Trainerhand, aber ansonsten glaube ich, dass grundsätzlich der Fokus kein anderer ist als in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, okay, jetzt machen wir mehr als in den letzten Jahren, dann haben wir in den letzten Jahren was falsch gemacht. Die Vorbereitung war immer so, oder ja, ich kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass sie bei allen immer so war, dass wir alles gegeben haben, alles rausgeholt haben, und das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt auf dem Weg, den wir jetzt gegangen sind. Deswegen werden wir genauso alles reinhauen, wie wir es die letzten Jahre auch getan haben.
Vor allem, weil es auf deiner Position Konkurrenzkampf gibt. Da kommt jemand nicht ganz Unbekanntes zu dir, nämlich Manuel Späth. Hattet ihr schon Kontakt, als er zur Vertragsunterschrift da war?
Direkten Kontakt hatten wir jetzt noch nicht, nur sozusagen mittelbar über den Kollegen Schimmelbauer, der ja mit Manuel Späth noch ganz gut befreundet ist aus der Stuttgarter Zeit. Ich glaube, Konkurrenzkampf ist für mich da jetzt nicht so die große Sache, sondern ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung für die Mannschaft, und ich glaube, er wird uns sehr, sehr viel weiterhelfen. Und ich kann, gerade wo ich das eben mit der Abwehrentwicklung angesprochen habe, sicherlich auch da von ihm noch unfassbar viel lernen, gerade in der Abwehr, aber natürlich auch im Angriff, und freue mich da auf die Zusammenarbeit mit ihm. Und ich glaube, keiner wird in der Lage sein, 60 Minuten Angriff Abwehr zu spielen. Das heißt, ich glaube, wir werden beide uns da die Spielzeiten gut verteilen und gut miteinander zusammenarbeiten. Und von daher freue ich mich da uneingeschränkt auf den Konkurrenzkampf, in Anführungszeichen, sage ich mal.
Jetzt kommen die letzten 4 Fragen der Saison. Dann kannst du in den Urlaub. Und ihr auch. Erste Frage. Was war das schönste Spiel der Saison neben dem Aufstiegsspiel?
Das schönste Spiel, dann der Heimsieg gegen Gummersbach.
Was war der schwierigste Moment für euch in dieser Spielzeit?
Ja, wahrscheinlich die Niederlage gegen Groß-Wallstadt, weil das sozusagen die erste Niederlage war nach einer langen, langen Siegesserie, und man deswegen vielleicht da in dem Moment so ein bisschen zu viel auch hinterfragt hat, oder wir zu viel vielleicht ein bisschen uns Sorgen gemacht haben über diese Niederlage.
Ach, war das tatsächlich so? Aber sie hat euch auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wiedergeholt, oder? Nach dieser Euphoriewelle?
Ja, auf jeden Fall, genau, hat auf den Boden der Tatsachen geholt und hat aber vielleicht auch zu einem gewissen Teil ein bisschen dieses Selbstverständnis, was wir vorhatten, nicht zerstört, aber ein bisschen eingeschränkt. Und also ich glaube, ohne die Niederlage in Groß-Wallstadt hätten wir jetzt auch nicht in Fürstenfeldbruck verloren, bei aller guten Leistung von Fürstenfeldbruck an diesem Tag.
Inwiefern?
Ja, aber ich glaube einfach, dann in dem Spiel lief es halt von Anfang an jetzt nicht gut für uns. Fürs Verlust war deutlich besser, vor allem die erste Halbzeit. Und dadurch, dass wir eben gerade noch eine Niederlage sozusagen ein bisschen im Hinterkopf hatten, haben wir, glaube ich, da in dem Spiel zu schnell so ein bisschen unsere Linie verloren und zu schnell ein bisschen hinterfragt und vielleicht auch viel ausprobiert und Dinge gemacht, die ja uns vielleicht, die wir vorher nicht getan haben, die für uns vorher auch nicht unbedingt stark gemacht haben. Und deswegen, glaube ich, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Aber es ist ja rein hypothetisch, das jetzt sozusagen zu beurteilen.
Absolut. Deswegen, jetzt habe ich doch noch ein paar Nachfragen gehabt, aber jetzt kommen die letzten 2. Frage 1. Ich habe gehört, die SG PBM Bietigheim hat euch zum Aufstieg tatsächlich nicht nur eine Niederlage noch mitgegeben, sondern eine große Kiste Bier. Stimmt das? Und was ist aus der geworden?
Das ist richtig. Also erstmal nochmal vielen Dank natürlich in Richtung Bietigheim dafür. Es war eine ganz, ganz große Kiste. Ich weiß gar nicht, wo man sowas kaufen kann, aber mit irgendwie 120 Flaschen Bier, also ein riesen Kasten. Und wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut und haben, glaube ich, auf der Rückfahrt alles dafür gegeben, dass der Kasten leer wird. Ich glaube, die Versorgung mit den 120 Bier kam zu einer sowieso schon sehr, sehr guten Grundversorgung an dem Tag dazu.
Scheint deutlich auf jeden Fall schwieriger gewesen zu sein, die Kiste, als dann die Meisterschale, um es einmal dann noch rund zu machen zum Beginn dieses Podcasts.
Die Kiste war schwerer als die Meisterschale, ja, das ist das Fakt, ja.
Letzte Frage. Wo geht's hin in den Urlaub? Wie entspannst du jetzt?
Ganz unspektakulär geht's für mich eine Woche nach Föhr auf die Nordseeinsel und mit einer Ferienwohnung und meiner Freundin und ja, im Wesentlichen oder zu ganz, ganz großen Prozentzahl reine Entspannung und da freue ich mich schon drauf und wir haben uns entschieden, dieses Jahr nichts Größeres zu machen mit der ganzen Situation und da bin ich jetzt auch ganz glücklich drum, wenn ich jetzt irgendwie die Situation mit Portugal und so wieder sehe, dass man sich jetzt da nicht noch um irgendwelche Stornierungen, Rückerstattungen und sonst irgendeinen lästigen Kram kümmern muss. Deswegen freue ich mich, wenn es da losgeht und man da einfach mal nur ein bisschen nichts tun kann.
Schön, das klingt sehr entspannend. Deswegen ganz viel Spaß dort, gute Erholung und dann freuen wir uns auf den Handballsport von Hamburg in der Liquimoli Handball-Bundesliga. Ich gebe euch damit auch so ein bisschen in die Hände von Schmiso, der ja den Podcast zur ersten Liga macht. Wir hören uns dann hoffentlich wieder im zweiten HBL-Update zur neuen Saison. Wir machen jetzt auch erst einmal Pause. An dieser Stelle erstmal dir, lieber Niklas, vielen Dank für deine Zeit zum Saisonabschluss.
Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich ja dabei sein durfte beim Podcast nochmal. Und ich glaube, viele haben sich gefreut, dass du das dieses Jahr gemacht hast und dass es auch ein paar News von der zweiten HBL gab.
Ja. Das hoffe ich auch. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die reingeklickt habt, die zugehört haben auch. Also vielen lieben Dank für euren Support, eure Unterstützung. Habt auch ihr eine schöne Sommerpause. Genießt den Sommer, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. In diesem Sinne ein letztes Mal. Liebe Grüße und tschüss.